Deutschlandfunk zur Diskussion.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Sina Fröndrich und wir starten mit einem Zitat, das im Jahr 2015 prägend war.
Ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land. Und das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Altkanzlerin Angela Merkel war das vor 8 Jahren, als 1 Million Menschen vor allem aus Syrien Zuflucht in Deutschland gesucht haben. Auch damals wurde über Migration gesprochen, aber ein bisschen anders als heute. Heute klingt es eher so.
Also da gibt es ja auch noch andere Länder, wo man reingehen kann, aber hier kriegen sie ja Geld.
Wir müssen Spielräume entdecken, die uns zunächst unsympathisch sind, weil sie inhuman klingen.
Den Ausländern stecken sie es hinten rein und uns tun sie damit belasten. Und das finde ich ungerecht.
Wir haben natürlich auch viele, die kommen, weil sie bei uns einfach bessere Bedingungen suchen.
Wer Asyl braucht, der kann natürlich reinkommen, ist kein Thema. Aber dann nicht alle.
Ein wesentlicher Unterschied zwischen 2015 und heute. Es sind deutlich mehr Geflüchtete, die hier leben. Es sind um die 3 Millionen Menschen. Ein wesentlicher Teil kommt aus der Ukraine. In den vergangenen Wochen wurde vor allem darüber diskutiert, wie sich diese Zahl reduzieren lässt, weil Kommunen beklagen, wir schaffen das eben nicht mehr. Mögliche Instrumente, die debattiert werden, sind Grenzkontrollen, Asylverfahren an den Außengrenzen, Abkommen mit Staaten wie Tunesien. Doch unterm Strich lässt sich auch sagen, schnelle Antworten gibt es nicht. Und deswegen wollen wir in dieser Diskussion den Blickwinkel ein wenig ändern. Denn Migration geht ja nicht weg. Wie also wird die Herausforderung zur Chance? Und darüber möchte ich mit diesen Gästen reden. Omar Al-Khalaf ist Integrationsmanager in Künzelsau. Naika Furutan kennt sich mit Migration bestens aus. Sie leitet das Deutsche Institut für Migration und Integrationsforschung. Mario Glaser ist bei uns, parteiloser Landrat in Biberach. Und Serap Güler, CDU-Bundestagsabgeordnete. Wir sprechen Mittwochvormittag miteinander. Hallo in die Runde.
Hallo.
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 Herr Al-Khalaf, Sie sind ja selbst 2015 aus Syrien geflohen und sind jetzt in Künzelsau Integrationsmanager. Das ist also eine Kleinstadt in Baden-Württemberg, 16.000 Einwohner ungefähr. Wenn Sie jetzt auf die Debatte der vergangenen Woche schauen, fühlen Sie sich im Moment hier eigentlich willkommen?
Ja, ich fühle mich nach wie vor willkommen in Deutschland. Also, das ändert sich nicht. Weil es geht nicht tatsächlich um mich, um die neuen Leute, aber ja, das finde ich ein bisschen schade nur, dass so wird gesagt und dass Deutschland kann nicht mehr und so weiter. Ich finde Deutschland nach wie vor stark und das hoffe ich so bleibt.
Mario Glaser, Sie sind Landrat des Kreises Biberach, so 200 Kilometer südlich von Künzelsau, gut 200.000 Einwohner. Mhm. Und auch bei Ihnen werden ja Geflüchtete untergebracht und integriert. Wie sieht es denn bei Ihnen im Moment aus? Sind Sie an der Belastungsgrenze?
Ja, definitiv. Aber was heißt Belastungsgrenze? Das heißt, es ist eine Riesenherausforderung, die wir gerade vor uns sehen. Die Zahlen steigen die letzten Wochen, die nächsten Monate deutlich. Also wir haben, bis das in die Größenordnung bekommen, im Moment 200 geflüchtete Personen pro Monat, die wir im Landkreis in der sogenannten Erstunterbringung versorgen müssen. Das heißt zunächst einmal ihnen Wohnraum geben. Wir haben aktuell 6.600 Geflüchtete in unserem Landkreis und davon etwa 1.500 bis 1.700 in der sogenannten vorläufigen Unterbringung, also in der des Landkreises, in der Erstunterbringung. Und wir haben jetzt noch absehbar die nächsten 6 Wochen Möglichkeiten unterzubringen, sind händeringend dabei, neue Liegenschaften zu akquirieren und zu suchen. Das stellt uns, vor allem meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Amt für Flüchtlinge und Integration, vor enorme Herausforderungen.
Können Sie sich irgendwann vorstellen, dass Sie sagen, so jetzt reicht's, wir nehmen niemanden mehr auf?
Das ist ja gar keine Option. Wir müssen und die Personen kommen hier an. Das heißt, das ist überhaupt kein Denkmuster bei uns. Wir sehen aber, dass es immer schwieriger wird, tatsächlich noch adäquaten Wohnraum zu finden. Das heißt, wir mieten inzwischen, das kann man schon sagen, auch Unterkünfte an, die wir wahrscheinlich vor einem Jahr nicht angeschaut hätten. Die Not ist hier wirklich sehr, sehr groß, was Wohnraum angeht. Und das ist natürlich auch ein Thema, das so langsam in der Bevölkerung ankommt.
Mhm. Naika Furutan, Sie sind Migrationsforscherin und Sie beklagen, dass das Thema Migration eher ja negativ diskutiert wird. Und Sie haben jetzt auch jüngst einen entsprechenden Aufruf unterzeichnet, der das beklagt. Können Sie die Sorgen der Kommunen und wie Herr Glaser die gerade beschrieben hat, nicht verstehen?
Doch, selbstverständlich kann ich die verstehen. Ich denke, jeder kann die verstehen. Und ich denke, das sind tatsächlich Punkte, wonach gearbeitet werden muss. In meinem Falle bin ich Migrationsforscherin und schaue tatsächlich auch eher auf außenpolitische Konstellation auf Zukunftsfragen und der Protest der Kommunen, der ist ja schon rechtzeitig artikuliert worden, auch beim Flüchtlingsgipfel. Sehr früh wurde darauf aufmerksam gemacht, dass die Strukturen nicht ausreichen werden, dass die Mittel nicht ausreichen. Und tatsächlich sind die Kommunen ja auch parallel seit langem mit Defiziten konfrontiert, was Frage von Pflegenotstand, Lehrkräftemangel, Affordable Housing, also Wohnraum, der bezahlbar ist. Alles das passiert auch in großen Städten. Wir haben ja ein großes strukturelles Problem und das verschärft sich durch die Migrationsfrage und wir brauchen hier bessere Lösungen.
Mhm. Über die werden
ich sehe die nur nicht in dieser Abschottung.
Mhm. Das werden wir diskutieren im Laufe der Sendung. Serap Güler von der CDU, Sie waren ja Integrationsstaatssekretärin in Nordrhein-Westfalen und sagen, die Zahlen müssen runter. Warum können wir uns nicht leisten, die 3 Millionen Menschen plus X, die noch kommen, zu versorgen?
Frau Vorruthan hat das ja gerade schon gesagt, was die Migrationsentwicklungen weltweit betrifft. Wir könnten davon ausgehen, dass das in Zukunft noch eher zunehmen wird, wenn man auch an, also jetzt nicht nur an Kriege und Krisen denkt, sondern eben auch an Klimaflüchtlinge etc., die in Zukunft wahrscheinlich eher zu als abnehmen werden. Und es ist eben halt die Frage, inwieweit haben wir die Kapazitäten dafür? Und das ist ja genau der Punkt, auf den die Kommunen aufmerksam machen, dass diese ausgeschöpft sind. Wenn wir hier in Nordrhein-Westfalen 100.000 Schülerinnen und Schüler aufgenommen haben, also Kinder und Jugendliche, die in die Schule gehen müssen, dann müssen wir erstmal sagen, Hut ab vor all den Lehrerinnen und Lehrern, die das irgendwie versuchen zu meistern. Aber wir haben nach wie vor viele Kinder, die keinen Kita oder keinen Schulplatz bekommen. Und das sind halt alles Dinge, wo wir uns schon die Fragen stellen müssen, wie kann da Integration eigentlich gelingen, wenn Menschen hier hinkommen und im Moment ehrlicherweise unsere Hauptaufgabe irgendwie darum besteht, denen ein Dach über den Kopf zu geben, diesen Menschen ein Dach über den Kopf zu bieten und eine warme Mahlzeit. Und damit kann einfach unser Anspruch auf Integration auch nicht enden. Das ist der Punkt, den ja Joachim Gauck in den letzten Tagen ja auch sehr, sehr deutlich gemacht hat, dass wir hier schon eine Kapazitätsgrenze haben, auf die wir achten müssen. Und deshalb sage ich, die Zahlen müssen runter, weil zur Wahrheit gehört eben auch, dass viele, die jetzt kommen, auch nicht schutzberechtigt sind. Und damit wir uns aber auf diejenigen, die wirklich Schutz brauchen, konzentrieren können, sind nicht nur die Ukrainer, das sind auch nach wie vor Syrer oder Afghanen, konzentrieren können, müssen die Zahlen insgesamt runter.
Herr Glaser, gehen Sie da mit?
Das kann ich alles so unterstreichen. Das ist genau das Problem. Wir haben zum einen, wurde ja gerade gesagt, die Macht des Faktischen, dass wir einfach kapazitätsmäßig an unsere Grenzen kommen, was Unterbringungsmöglichkeiten angeht, aber natürlich auch ärztliche Versorgung. Wir sind ja hier im ländlichen Raum. Der Landkreis Biberach ist einer, der, kann man schon sagen, ein sehr wohlhabender Landkreis, sehr wirtschaftsstarker Landkreis. Und dennoch haben wir hier das Problem, dass wir, was Erzieher und Erzieherinnen angeht, auch durch diese zusätzliche Belastung an Grenzen kommen. Und das große Problem, das ich sehe, ist ja nicht, dass wir faktisch keinen Wohnraum mehr finden, sondern dass die Akzeptanz in der Bevölkerung für das Thema deutlich sinkt, gerade aufgrund dieser Tatsache. Die Menschen merken jetzt erstmals, dass sie selbst einen gewissen, vielleicht auch nur gefühlten Verlust an Sicherheit und Wohlstand dadurch erleiden. Ich sage gefühlt, das ist tatsächlich manchmal nicht belegbar, aber wenn es darum geht, ärztliche Versorgung, Plätze in Kitas, das ist tatsächlich Fakt, das ist der Fall, dass wir voll sind in unseren Einrichtungen, die Fachkräfte ausgehen und das sind alles Themen, die da mit in diese Schale geworfen werden, vermengt werden. Also wir verlieren gerade tatsächlich breite Schichten unserer Bevölkerung, die wir brauchen, um Integration und Migration im Landkreis Biberach tatsächlich zu bewerkstelligen.
Frau Vorruthan, was wäre da aus Ihrer Sicht die Antwort darauf, auf das, was Herr Glaser jetzt auch gerade und auch was Frau Güler beschrieben haben?
Ich würde gerne als erstes auf den Punkt gefühlte Verluste eingehen wollen. Denn ich halte das für sehr wichtig, dass wir uns in dieser Diskussion auch darüber im Klaren sind, womit wir konfrontiert sind, nämlich tatsächlich auch mit einem massiven Defätismus gleichzeitig. Das heißt, wir wissen auf der einen Seite, das Land ist hochgradig angewiesen auf Migration. Diese 100.000 Schüler und Schülerinnen hätten in Zeiten, in denen wir keine AfD gehabt hätten und in denen nicht so massiv antimigrantische Politik gemacht worden wäre, wahrscheinlich als zukünftiges Gold geframed werden können und werden es möglicherweise auch sein. Das, was Herr Glaser gerade gesagt hat, nämlich in Fragen der Kita oder in Frage von Fachkräftemangel, der eben genannt wurde, das sind ja tatsächlich Probleme, gerade der Kita-Ausbau. Wir wissen, dass es sogar Klagemöglichkeiten dafür gibt, dass das nicht passiert ist, dass wir seit Jahrzehnten dieses Problem mit uns herumschleppen. Wir wissen parallel, dass wir einen Pflegenotstand schon vor 10 Jahren ausgerufen haben. Wir wissen, dass die deutschen Wirtschaftsinstitute Nettozahlen von 400.000 plus Migration pro Jahr seit Jahren ausrufen, weil sie sagen, sonst wird man die Lebensqualität in Deutschland nicht mehr halten können. Und dann wird dieser gefühlte Verlust sehr schnell schon im kommenden Jahrzehnt zu einem realen Verlust werden, wenn wir diese ganzen 2 Millionen freien Arbeitsplätze nicht werden belegen können und wenn wir eben nicht die Strukturen tatsächlich anpassen können einer modernen Realität. Und dass die Deutsche Bahn nicht mehr fährt, hat auch nichts mit den Migranten zu tun, auch wenn das natürlich addiert, sich aufaddiert zu diesem ganzen großen Gefühl, es geht alles den Bach runter. Das ist sehr viel stärker verknüpft tatsächlich mit einer Phase, in der wir aus Corona kommen, mit einem Ukraine-Krieg, der natürlich auch direkt sich wiederum mit Migration verzahnt. Aber wir wissen, in den Debatten wird das Ganze sehr, sehr stark gedanklich verknüpft mit einer ganz spezifischen Migration, nämlich der übers Mittelmeer. Im Kopf haben die Menschen schwarze und muslimische Migranten, die bitteschön nicht in dieses Land kommen sollen. Und wir müssen uns ehrlich machen, wenn wir versuchen, sachlich zu argumentieren, dass wir gleichzeitig mitlaufen lassen, dass der Diskurs, der parallel läuft, eben ganz und gar nicht sachlich, sondern zum hohen Grade menschenfeindlich ist.
Da haben wir jetzt mehrere Punkte, die Sie aufgesprochen haben. Vielleicht bleiben wir mal einen Moment bei dem Aspekt Arbeitskräfte. Herr Alkerlaff, es ist ja oft so, dass Fachkräfte und Geflüchtete bzw. Asylbewerber getrennt voneinander betrachtet werden. Ist das richtig oder ist das eine vertane Chance?
Nee, ich finde, das ist wirklich eine vertane Chance, dass wir wirklich viele Menschen haben, die haben zum Beispiel in der Heimat was gelernt oder was jahrelang gearbeitet. Und da wollen die auch hier was in Deutschland anfangen und die suchen auch Anschluss an der Gesellschaft. Und da sollen wir auch die Leute mal die Chance geben, weil wir auch hier in Deutschland viele Arbeitskräfte brauchen. Auch die Fachkräfte brauchen wir. Und da zum Beispiel wir hier in Künzelsau, wir haben 2 Leute, die kommen aus Syrien. Die waren Bauer jahrelang und die arbeiten jetzt hier in Künzelsau seit 2 Monaten.
Und da finde ich auch in der Landwirtschaft, oder?
Ja, in der Landwirtschaft so ein, das heißt, Hohenlohe Baumschulen. Mhm. Und die arbeiten dort und die machen die Gärten schön und die mähen Rasen und so weiter. Also das sind die Leute bei uns. Wir haben in Künzelsau und unserer näheren Umgebung, wir haben viele, viele unglaubliche schöne Firmen. Und wollen wir auf jeden Fall viele Leute, Arbeitskräfte, Fachkräfte, alles drum und dran brauchen wir Leute auf jeden Fall, die arbeiten auch tatsächlich wollen. Und das wäre auch schön, wenn wir solche Leute gewinnen, weil wir tatsächlich gibt's, ich habe immer so, lese ich, die Jobbörse oder die Angebote, Arbeitsangebote, das ist eine unglaubliche Chance für die Leute. Also das ist, finde ich, Win-Win-Situation, dass alle Leute, also die Geflüchteten und die Firmen bei uns im Hohenlohe-Kreis oder in der näheren Umgebung, die auch also Leute gewinnen. Ja, können die dann die Leute beschäftigen, also die verdienen Geld und die Firmen machen deren Aufträge und dann läuft's so. Also ja, finde ich.
Frau Güler, das Win-Win-Situation, das wäre ja dann eine Chance, die sich daraus ergeben würde. Gehen Sie da mit?
Naja gut, dass es eine Win-Win-Situation ist, dass es eine Chance ergeben könnte, das kann man ja so erstmal stehen lassen und ich möchte das gar nicht abstreiten. Mhm. Aber wir müssen uns da, glaube ich, auch einmal die Zahlen anschauen. Über 30% mittlerweile glaube ich sogar 46% derjenigen, die 2015 gekommen sind, sind mittlerweile erwerbstätig. Das ist für diejenigen, die sich schon länger mit dem Thema Integration befassen, eine wirklich hohe Zahl, weil wir alle wissen, dass allein das Thema die deutsche Sprache zu erlernen, hier Anschluss zu finden etc. nicht immer reibungslos verläuft und manchmal wirklich vor bürokratische Hürden stößt. Das ist bekannt und wir können uns auch hier darauf konzentrieren und sagen, ja, wir müssen nach wie vor versuchen, die Abschlüsse schneller anzuerkennen etc. So, aber was ist mit den anderen, wenn wir uns jetzt die Geflüchteten aus der Ukraine anschauen? Dann müssen wir schon sagen, dass in den anderen Ländern die Arbeitsmarktintegration schon besser funktioniert, beispielsweise in Polen. Bei uns gibt es Zahlen zwischen 18-24%, dass diejenigen, die aus der Ukraine gekommen sind, hier in dem Arbeitsmarkt schon sind in Deutschland. Aber in Polen ist es wesentlich höher. Jetzt kann man bei Polen sagen, okay, die Sprache ist ja schon ähnlich. Nicht identisch, aber es ist schon ähnlich. Das ist allerdings mit Frankreich. In Frankreich ist die Zahl auch höher. Und da müssen wir uns, glaube ich, weil gerade jemand auch gesagt hat, ich glaube, auch da müssen wir uns ehrlich machen, schaffen wir tatsächlich diese Anreize für diejenigen, die als Asylbewerber kommen, nicht als Arbeitsmigranten, als Asylbewerber kommen, tatsächlich die Anreize in den Arbeitsmarkt auch zu gehen. Und da bin ich leider schon beim Thema Sozialleistungen tatsächlich. Es muss ja einen Grund geben, wieso bei uns viele eher sagen, ich bleibe doch im Sozialsystem und in Frankreich beispielsweise nicht. Und das gehört eben zum Ehrlichmachen dazu. Und ich glaube, ja, wir brauchen viel mehr legale Möglichkeiten, um nach Deutschland zu kommen. Eine sehr, sehr gute Regelung war die West-Balkan-Regelung, wo man sieht, nach 2015, als man die 3, 6 Balkanstaaten zu sicheren Herkunftsländern erklärt hat, dass man gleichzeitig gesagt hat, wir müssen aber Wege finden, dass Menschen zum Arbeiten legal nach Deutschland kommen können. Das war ein guter Weg und ich glaube, diesen Weg brauchen wir auch in anderen Ländern, weil machen wir uns nichts vor. Wir haben jetzt gerade über Kita-Erzieherinnen oder Erzieher gesprochen. Wir haben über Pflegekräfte gesprochen. Gerade was das Letzte betrifft, da gibt es auch kein One von Flüchtlingen auf diese Berufe. Also müssen wir vielleicht auch gucken, dass wenn wir jetzt über Migrationsabkommen sprechen, dass wir uns die Mangelberufe anschauen und sagen, wenn du dich für einen dieser Berufe in Deutschland entscheidest, dann kommst du auch schneller rein und kommst schneller in den Arbeitsmarkt rein, weil du ein ganz anderes Verfahren durchläufst und nicht erst versuchst, über das Asylsystem zu gehen. Im Moment haben wir ja eher das Gefühl, und da bin ich auch wieder bei der Frage der Akzeptanz, ehrlicherweise, dass viele denken, das Asylsystem wird in Deutschland missbraucht. Und zur Wahrheit gehört, wir müssen auch darüber offen sprechen, wenn wir sagen, das Asylsystem bei uns ist im Moment fast das Recht des Stärkeren, weil es gerade die nach Deutschland schaffen, die sich diese schwere, gefährliche Route zumuten, die irgendwie das Geld dafür zusammenkratzen und eigentlich gar nicht richtig schutzbedürftig sind. Und ich glaube, da müssen wir schon ein bisschen nach wie vor das voneinander trennen. Diejenigen, die schutzbedürftig sind, da können wir über Kontingente gerne sprechen und diejenigen, die zum Arbeiten kommen möchten.
Herr Glaser, wie sehen Sie das beim Thema Integration in den Arbeitsmarkt? Gibt es da zu viele Hürden?
Ich glaube, da muss man grundsätzlich mal differenzieren. Eine Migration haben in unseren Arbeitsmarkt, also gezielt nach Menschen suchen, die bei uns im Arbeitsmarkt auch gesucht werden. Das ist ja nicht das Thema im Moment, ja. Wir bekommen ja Geflüchtete aus der Ukraine. Die kommen ja nicht hierher in erster Linie, um hier zu arbeiten. Die sind in einer Fluchtsituation. Und da kann ich auch, was die Frau Güller sagt, vollumfänglich unterschreiben. Wir merken sehr stark bei uns im Amt, dass die Motivation, einen Arbeitsplatz zu suchen oder Arbeit anzunehmen, und Ukrainer können ja sofort arbeiten im Gegensatz zu anderen, doch sehr gering ist. Das ist einfach so. Es sind natürlich auch viele Frauen mit Kindern, das kommt dazu. Die Sprache ist eine Barriere, aber die Angebote, die wir machen können in vielen Bereichen, die werden auch nicht angenommen. Das ist ganz klar. Also wir haben da definitiv ein Thema von sozialen Leistungen, die in Deutschland höher sind als in anderen europäischen Ländern. Und das ist eine Frage von Anreizen. Aber das darf man nicht vermischen mit der Frage gezielter Migration. Und ich glaube, da müssen wir ganz anders ans Werk gehen. Wir haben viele Pflegeeinrichtungen im Kreis, die in Indonesien, die in Südafrika ganz gezielt rekrutieren, auch schauen, dass die Personen dort vor Ort schon ihre Sprachkenntnisse erwerben und dann eben hier in diesen Arbeitsmarkt kommen, um anzufangen. Das hat aber nur bedingt etwas damit zu tun, was wir gerade zu bewerkstelligen haben mit den Personen, die bei uns gerade anlanden. Denen verschaffen wir im ersten Moment nur ein Dach über dem Kopf. Also mit gezielter Integration durch Mitarbeiter des Landratsamtes, dafür haben wir ja eigentlich unsere Integrationsmanager, gezielte Integration oder das Angebot für Arbeit über unsere Integrationsmanager. Das findet gerade schlicht und ergreifend nicht statt, weil wir so viele Personen grundsätzlich versorgen müssen mit Wohnraum, mit dem ersten Arztbesuch, mit der Hilfe von Antragstellungen, dass wir zu dem eigentlichen Thema, wir machen diese Personen auch fit für den Arbeitsmarkt, zu diesem Thema kommen wir gerade gar nicht.
Die schiere Zahl ist einfach
zu groß. Mhm.
Ich würde gerne mal eine Ebene drüber gucken, Frau Furutan, wenn wir von oben drauf gucken und die Debatte verfolgen, wenn wir die Frage stellen oder wenn wir es zuspitzen, werden wir ärmer durch Migration oder können wir Wohlstand sichern durch Migration? Ist das für Sie so eine Frage, die da drüber schwebt?
Ja, die Fragen verzahnen sich im Moment alle. Sie haben es ja eben schon gesagt und es wurde diskutiert, die Frage von Asyl, die Frage von Fachkräftemigration, die Frage von Ausbildungsmigration. Wir haben ja jahrelang in Deutschland sehr stark über Fachkräftemangel gesprochen und sind aktuell aber damit konfrontiert, dass der Arbeitsmarkt sowohl qualifizierte Fachkräfte braucht, als auch sehr stark gering qualifizierte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, zum Beispiel im Sektor Gastronomie oder Logistik, aber auch in Lieferdiensten und so weiter, die eben sehr stark expandieren. Es sind also unterschiedliche Dinge, die zeitgleich ablaufen, was den Menschen nochmal stärker das Gefühl gibt, durch diesen Dschungel nicht durchblicken zu können. Und was die Zahlen angeht, würde ich gerne nochmal einmal sagen, wer das nachlesen möchte, kann das gerne beim IAB, Institut für Arbeits- und Berufsforschung, machen, die eben seit Jahren diese Zahlen der Geflüchteten monitoren. Mein Kollege Herbert Brücker hat dazu die Zahlen sehr gut zusammengeführt, sodass sie für jeden sehr schnell zu überblicken sind. Und kommt eben auf eine Quote von 62%, von denen, die seit 2015 hier sind, die mittlerweile sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. Wenn man nur auf die Männer schaut, weil, so wie Herr Glaser das eben schon gesagt hat, die Beschäftigungsquoten sind bei den Frauen niedriger, vor allen Dingen wegen Kindererziehung. Wenn man nur auf die Männer schauen würde, sind das schon 78%, ja. Schauen Sie mal auf die Gesamtbeschäftigungsquote in Deutschland, da sind wir bei 81%. Das heißt, die Lage derjenigen, die damals 2015, 16 kamen, ist mitnichten eine nicht integrierte. Sie sind sozialversicherungspflichtig beschäftigt und um Ihre Frage zu beantworten, wenn man das so messen möchte, tragen Sie natürlich zum Wohlstand bei. Jetzt hat Herr Glaser parallel gesagt, wir haben es jetzt mit einer Fluchtmigration aus der Ukraine zu tun. Und theoretisch haben wir zwei Optionen. Entweder wir müssen wieder diese Zeit warten, denn es dauert eine Weile, bis Menschen sich zurechtfinden und überhaupt in Arbeit übergehen können. Und wir müssen das insofern monitoren, dass wir die Angebote leichter machen. Das ist aber schon für die, die hier sind. Die Frage des Wohlstandes stellt sich aber vor allen Dingen verknüpft damit, wer kommt noch? Und hier ist es so, wenn wir jetzt auf diese massiven Grenzschließungen als Option setzen und nur noch, so wie Frau Güler gesagt hat, humanitäre Asylrechte als Grundlage einführen, die wir dann vorne in Grenzverfahren außerhalb Europas vergeben, dann passiert Folgendes, dann sind alle diese Menschen, die bis jetzt tatsächlich über den einzigen Weg Asyl gekommen sind, obwohl sie möglicherweise keine Asylgrundlage haben, erstmal draußen. Es gibt aber noch keine angemessene Migrationsforschung, um diese Bedarfe nach innen zu holen. Es gibt das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das schafft aber pro Jahr nur 300.000 Arbeitsvisa zu vergeben. Deutsche Botschaften sind dementsprechend sehr stark bürokratisiert. Das wird uns die Hürde nicht bringen, denn 300.000 hört sich viel an. Wir brauchen aber de facto 1,5 Millionen Migration jährlich, weil ja auch Menschen auswandern. Und wir brauchen am Ende ein Netto von 400.000. Das heißt, während wir gleichzeitig diese Schließungsoptionen radikal anbieten für all diejenigen, die sich überfordert fühlen, ist uns bewusst, dass das Land mit einer massiven Schließung zugrunde gehen würde. Und diese Schizophrenie erzeugt das, was wir im Moment als diese Konfliktlage so erkennen. Sie ist gereizt, aggressiv und hochgradig widersprüchlich.
Steckt denn da auch ein bisschen die Frage drin, Herr Alcala, vielleicht an Sie? Sie haben gesagt, Sie fühlen sich jederzeit willkommen in Deutschland. Aber haben Sie auch das Gefühl, dass Deutschland verstanden hat, dass es ein Einwanderungsland ist?
Ich denke, ja, das müssen wir so besser Deutschland so präsentieren. Also ich finde, ja, das wäre schade, also dass wir sagen, okay, wer jetzt nach 200.000 Menschen nach Deutschland kommen pro Jahr, ein Mädchen darüber, dann darf es nicht nach Deutschland kommen oder was weiß ich. Ich finde, da wird kein Polizei oder kein Beamter das an der Grenze das machen.
Sie meinen, wenn es eine Obergrenze geben würde, eine zahlenmäßig definierte?
Ja, genau. Also das glaube ich nicht. Also das war nur vor 33 Jahren, als Berliner Mauer runtergefallen ist. Und ich denke, das wird sich noch nicht mal wiederholen. Damals wurden die Leute geschossen an der Grenze. Also zwischen Ost- und Westdeutschland. Und jetzt, ich denke nicht, dass Deutschland wird das noch machen. Ich glaube fest daran. Aber ich finde, es ist schade. So, das wird so gesagt, wir sind erschöpft und so weiter. Wir haben viele Leute. Ich kenne, wie in Holo-Kreis, wir haben ungefähr 22 Integrationsmanager. Wir sind vorbereitet. Also wir haben viele Häuser angemietet. Und wir haben eine bessere Organisation bei uns. Wir haben all die Unterkünfte eingerichtet und wir haben Leute aufgenommen. Und manchmal haben wir auch Leute angefordert und die Leute sind gar nicht gekommen. Also wir haben alles gemacht und wir haben alles vorbereitet für die Anmeldung und so weiter. Und da waren die Leute nicht da.
Also das heißt, bei Ihnen wurden die Strukturen angepasst. Ja. Herr Glaser, Frau Güler, wenn man sagt, Deutschland ist ein Einwanderungsland, hat man da in den vergangenen Jahren auch versäumt, dann entsprechend Strukturen aufzubauen? Und wenn man die hätte, würden wir jetzt vielleicht nicht vor diesen Problemen stehen, die wir haben?
Naja gut, wir haben es tatsächlich Jahrzehnte versäumt. Ich würde aber trotzdem sagen, dass wir in den letzten 15 Jahren eigentlich ganz gut dabei sind, das nachzuholen. So, insofern, ja, es gab Versäumnisse, gar keine Frage. Also wenn ich an die Migrationszeit meines Vaters denke, 63, und das mit heute vergleiche, da liegen Gott sei Dank Welten zwischen, was ja deutlich macht, dass wir auch hinzugelernt haben. So, das vielleicht jetzt erstmal zum Festhalten. Wir müssen in vielem schneller sein. Und Frau Vorruton hat natürlich absolut recht, wenn sie sagt, der Flaschenhals, ich drücke das jetzt mal mit meinen Worten aus, der Flaschenhals beim Thema Fach- und Arbeitskräftezuwanderung sind die Visavergabestellen, also unsere Auslandsvertretungen. Das ist absolut richtig. Das nächste Land, was mir am nächsten ist die Türkei. Und wenn ich da mitbekomme, wie lange da die Visa-Verfahren dauern, und zwar nicht von Menschen, die über Asyl hier reinkommen möchten, da braucht man kein Visum stellen. Ich rede wirklich von Fachkräftezuwanderung, von hochqualifizierten Menschen, die zum Teil ihre Ausbildung auch im Ausland, in Großbritannien, in den USA abgeschlossen haben. Und wie lange da die Verfahren dauern, so dass man sagt, weißt du was, dann entscheide ich mich wieder für Großbritannien oder für ein englischsprachiges Land, weil das dauert mir einfach viel zu lange. Und das sehen wir in vielen Ländern gerade auf der Welt, weil die Verfahren einfach unendlich lange dauern. So, aber das ist ja ein Punkt, wo wir anknüpfen können. Und wenn wir über Fachkräftezuwanderung sprechen, haben wir anscheinend auch einen Fachkräftebedarf, gerade in unseren Auslandsvertretungen. Wieso wir das nicht beschleunigen? Weil mein Problem ist, das ist nicht mein Problem, aber erstmal zum Festhalten, auch das Asylrecht ist ein hohes Gut. Das ist etwas, worauf wir wirklich stolz sein können, dass wir das haben. Aber umso gefährdeter ist das im Moment, wenn wir gleichzeitig sagen, ja, aber wenn diese Menschen, die zum Arbeiten hier hinkommen wollen, nicht über das Asylrecht kommen, dann bricht uns da eine enorme Zahl an Arbeitskräften weg. So dürfen wir meines Erachtens nicht denken, weil es eben gerade das Asylrecht missbraucht und weil es gerade in Frage stellt von ganz, ganz vielen in diesem Land auch, die es in Frage stellen, weil sie sagen, ja, aber über das Asylrecht kommen ja nicht mehr die Menschen, die wirklich asylberechtigt sind, sondern ganz viele andere Gruppen. Und ich glaube, deshalb ist es ganz wichtig, dass wir hier trennen. Dass wir auf der einen Seite uns bemühen, das mit dem Thema Fachkräfte und Arbeitskräftezuwanderung zu beschleunigen und auf der anderen Seite unser humanitäres Asylrecht wirklich für diejenigen offen lassen, die schutzbedürftig sind.
Darf ich bitte da rein sagen, dass die Anerkennungsquote im Jahr 2022 bei 90% lag? Also so zu tun, dass ganz viele Menschen diesen Weg missbrauchen, stimmt einfach faktisch nicht. De facto müssen wir diesem Gerücht entgegentreten, dass der Hauptweg der Menschen, die hier Asyl beantragen, der ist, illegal ins Land zu kommen. Und wir sprechen derzeit sehr stark davon. Die CDU macht ja sogar einen Deutschlandpakt gegen irreguläre Migration auf und suggeriert damit, dass wir im Grunde genommen es vor allen Dingen mit dieser Form des Zugangs zu tun haben.
Da muss ich jetzt widersprechen, das ist nicht richtig. Diese Anerkennungsquote von 90%, diese 90% bezieht sich auf die Anerkennungsquote von Syrern und Afghanen.
Diese ja, aber sind das 90 sind die Größe. Wir haben Syrer, Ukraine, Belarus.
Ja, Moment, nein, sonst kann man, genau, lassen. Vielleicht Frau Güler erstmal, sonst hört man nämlich gar nichts so mehr.
Und man kann sich jetzt nicht auf die Herkunftsländer konzentrieren. Deshalb habe ich zu Beginn auch gesagt, es geht nicht um Syrer und Afghanen, es geht um ganz viele andere. Und wenn man sich die Gesamtzahlen anschaut, dann liegt die Anerkennungsquote derjenigen, die zu uns kommen, bei allen Ländern ungefähr bei 50-60%. Das heißt, 40% mindestens sind nicht schutzberechtigt. Und diese 40% sind gerade diejenigen, die die Kommunen wirklich auch an ihre Grenze bringen, und darauf müssen wir uns konzentrieren.
Genau das möchte ich unterstreichen. Also ich kann jetzt hier nicht mit irgendwelchen Prozentzahlen kommen. Das ist schwierig, aber ich will unterstreichen, was die Frau Güler sagt. Genauso fühlen und spüren wir das im Moment vor Ort, dass wir eben auch sehr, sehr viele Geflüchtete haben aus Staaten Marokko, Tunesien, Algerien. Wir haben aus Moldau, Georgien. Wir haben wieder vermehrt aus dem Kosovo Geflüchtete. Sehr viele aus der Türkei in letzter Zeit, also eher weniger aus Syrien und Afghanistan, natürlich unvermittelt hoch Zugang aus der Ukraine. Aber diese ganzen Diskussionen, die sind mir jetzt etwas zu hoch. Vielleicht nochmal, dass Sie einfach ein Gefühl haben. Wir diskutieren im Moment im Landkreis Biberach darüber, demnächst wieder Hallen zu belegen. In Nachbarlandkreisen werden Zelte aufgestellt im wohlhabenden Oberschwaben, weil der Wohnraum ausgeht. Das heißt, das ist die Realität vor Ort. Wir haben schlicht und ergreifend zu viele Personen zu versorgen und wir können diese Personen nicht einmal mehr in Wohnung bringen. Das ist einfach Fakt und wir vermischen hier Arbeitsmarktmigration, die wir brauchen. Völlig richtig für unsere Wirtschaft hier vor Ort, für die Handwerker, für die Erziehungsanstalten, für die Pflegeeinrichtungen. Aber im Moment haben wir eine Migration, die keine Erwerbsmigration im ersten Moment ist, sondern eine Migration, die uns auf kommunaler Ebene absolut an die Leistungsgrenze bringt. Und das spüren die Bürgerinnen und Bürger unmittelbar. Sie sehen es, die Hallen sind belegt, der Vereinssport fällt aus. Die Zelte werden aufgestellt auf Sportplätzen.
Jetzt,
die Kinder bekommen keinen Platz mehr in der Kita und Allgemeinärzte lehnen Personen ab, weil sie sagen, wir sind voll.
Herr Alkanow?
Ich möchte nur was ganz kurz dazu sagen. Also Sie haben gesagt, also die Hallen, die Sporthallen sind jetzt aufgeräumt und wird was hingestellt und was weiß ich. Also da ich spiele auch Volleyball in Künzelsau, in der Turnhalle dort. Und da haben wir damals auch, als die Ukraine nach Deutschland gekommen sind, da haben wir auch dort die Halle angerichtet mit Betten und so weiter. Und da, als wir, also, und dann könnten wir dann nicht mehr dort spielen in der Halle. Aber dann, erst am Abend, dann schreiben die Leute, dann werden die Leute doch geholfen, dann werden die Leute aufgenommen. Also, niemand hat gesagt, Das sind die Leute, die haben jetzt unsere Halle weggenommen. Also da keiner hat dazu gesagt, wirklich, also tatsächlich so war. Aber erst nach zwei Monaten haben wir das alles aufgeräumt und da gab es nichts und da durften wir wieder spielen. Ich wollte nur dazu sagen, also aus meiner Erfahrung, was war denn dort?
Das heißt, Herr Alkanow beschreibt hier, dass man mit einem anderen Mindset da vielleicht auch dran gegangen ist. Herr Glaser, wie nehmen Sie das wahr?
Sie haben sich natürlich mit unserem Landkreis oder mit mir als Interviewpartner jemanden ausgesucht, der bisher noch als einziger Landkreis, soweit ich weiß, in Baden-Württemberg noch keine Halle belegen musste bisher. Weil wir es immer wieder geschafft haben, größere Liegenschaften anzumieten, Gott sei Dank. Aber ich weiß halt, wie es um uns herum aussieht. Und im Moment planen wir auch wieder als Notunterkunft eine unserer kreiseigenen Hallen zu belegen. Und es geht ja auch darum, dass das keine adäquate Unterkunft ist für Personen, die kommen. Ja, das sind Familien. Das funktioniert doch so nicht, ja.
Ich finde das sehr berechtigt und ich finde tatsächlich nachvollziehbar zu sagen, das ist nicht die richtige Form der Unterbringung. Diese Aussage ist aber weit entfernt von dem Klima, das überall im Moment so dargestellt wird, als würde Deutschland untergehen. Das, was Herr Al-Khalaf gesagt hat, nämlich, dass die Kommunen schon immer diese Form der Improvisation angeboten haben, bis die Situation sich verbessert hat, ist ja seit 2015, 16 spürbar. Und das, was Herr Glaser am Anfang gesagt hat, dass es sich vor allen Dingen um ukrainische Geflüchtete handelt, von denen die Zahl natürlich 2022 besonders hoch war und auch jetzt noch nicht abgenommen hat in dem Maße, dass es die Kommunen entlasten würde. Das können wir vergleichen mit 15, 16 oder auch 14 mit der Zahl von Afghanen, Syrern und Irakern, die eben kamen, oder auch viele Leute aus Eritrea. Trotzdem scheint sich im Moment bei Herr Glaser in der Kommune das vor allen Dingen auf diese Gruppe zu konzentrieren. Und diese Gruppe ist berechtigt, die Kommunen um Hilfe zu fragen. Die müssen jetzt den Asylweg nicht gehen. Aber auch bei den Syrern liegt die Schutzquote noch weiter so hoch. Und wenn wir auf die 40% eingehen, die letztlich in der Verhandlung sind, sollte man die nicht mehr über den Asylweg kommen lassen, dann wäre eben die große Frage, die gestellt werden muss, sind das tatsächlich die Personen, die die Kommunen überfordern? Handelt es sich um die? Ich habe das eben bei Herrn Glaser so verstanden, dass es sich wirklich immer noch um die ukrainischen Geflüchteten in erster Instanz handelt. Und die Frage von Frau Güler, müssen wir nicht andere Optionen einziehen, damit diese Personen, die nicht in Schutzquoten fallen, dass die andere Wege finden? Ja, da bin ich selbstverständlich bei Frau Güler. Wir haben aber beide festgestellt, der politische Weg dafür ist im Moment noch nicht gegeben. Und ich kann Ihnen einfach ein Beispiel nennen, wenn jemand versucht, in Sierra Leone zum Beispiel als top ausgebildete Fachkraft nach Deutschland zu kommen, dann gibt es dort überhaupt keine Botschaft. Die Person muss nach Accra gehen, um einen Antrag zu stellen. Dafür muss sie durch Liberia und die Elfenbeinküste reisen. Und in Accra bekommt sie keinerlei Termine. Das versucht hier ein Kollege von mir seit 3 Monaten schon, jeden Tag zu gucken, ob man Termine kriegt, einfach aus empirischen Gründen, weil wir das untersuchen. Und dann ist am Ende der einzige Weg, den diese Fachkraft gehen kann, der, den wir gerade versuchen zu verschließen. Wir haben recht, politisch zu sagen, Asyl wird dabei im Grunde genommen unterminiert. Wir haben aber auch die letzten Jahre mit einem Spurwechsel gearbeitet und gesagt, diejenigen, die über Asyl hier hingekommen sind, haben die Möglichkeit eines Spurwechsels und darüber in eine quasi legale Migrationskarriere zu gelangen. Und ich denke weiterhin, wir müssen das zeitgleich machen. Ich glaube, das Schlimmste für dieses Land wäre, wenn plötzlich diese Grenzen da wären und es einen Stopp an diesen migrantischen Kräften gäbe, die man braucht. Und im Moment ist der einzige Weg, den die dann gehen können, wenn ihnen diese Schutzquoten nicht zustehen, eben leider dieser Asylweg.
Was Sie jetzt alle vier gesagt haben, ist, dass die Situation im Land im Moment doch relativ aufgeheizt ist und dass wir eine sehr aufgeheizte Debatte führen. Da würde ich Sie zum Abschluss gerne alle vier fragen, was ist da Ihr Wunsch, wie wir da miteinander ins Gespräch gehen? Ich habe es am Anfang eingespielt, wir hatten 2015 das auch nicht unumstrittene Motto, wir schaffen das, geprägt von Angela Merkel. Vielleicht welches Motto oder welchen Leitsatz oder Leitgedanken wünschen Sie sich, dass wir mit dieser Herausforderung Migration im Moment ja einen guten Umgang finden? Frau Güler vielleicht zuerst.
Wenn ich vielleicht erstmal anfangen darf mit, das Schlimmste für dieses Land wäre meines Erachtens, wenn die Akzeptanz kippt, dass viele sagen, noch nicht mal die schutzberechtigt sind, sollen in dieses Land kommen. Das ist das Schlimmste. Und ich habe die Befürchtung, ich will nichts schwarz malen, aber dass wir an vielen Orten tatsächlich vor diesem Kipppunkt stehen. Das wäre für mich das Schlimmste. Das gilt es zu verhindern, indem wir uns nochmal nicht auf diejenigen konzentrieren, die schutzberechtigt sind. Da müssen wir uns darauf konzentrieren, was unsere Kapazitäten betrifft. Aber auf diejenigen, die eben nicht schutzberechtigt sind, da Wege zu finden, diese Menschen tatsächlich entweder andere Wege zu eröffnen oder, auch wenn es hart klingt, nicht ins Land zu lassen. Wir müssen uns doch nur anschauen, was drumherum passiert in ganz Europa. Ich meine, Frankreich hat seine Grenzen schon völlig abgeriegelt. Über Polen, Ungarn möchte ich gar nicht sprechen. Und das müssen wir, glaube ich, schon sehen, wenn wir weiterhin alles so laufen lassen, dass dann tatsächlich der erste Weg für ganz, ganz viele weiterhin Deutschland sein wird. Und da steht einfach die Akzeptanz wirklich auf dem Kipppunkt. Was ich mir wünsche, ist, dass sich die demokratischen Parteien, und da gibt es ja auch ein konkretes Angebot von unserem Vorsitzenden, dass sich die demokratischen Parteien hier auf gemeinsame Lösungen einigen, indem wir sagen, okay, wir müssen uns jetzt auf diejenigen konzentrieren, die wirklich schutzberechtigt sind und dafür sorgen, dass die anderen Zahlen runtergehen, und zwar gemeinsam, um die Ränder, vor allem den rechten Rand hier abzuschwächen, weil das, die Situation gerade, ist für die Wasser auf deren Mühlen. Und das macht mir Sorge, und deshalb brauchen wir hier von allen Demokraten gemeinsame Lösungen, die wehtun können, ja, aber ich glaube, um einfach die Akzeptanz für das Asylrecht nicht zu gefährden, brauchen wir jetzt diese Lösungen.
Herr Al-Khalaf, was wünschen Sie sich?
Also ich wünsche das alles Gute. Es wird nichts passiert. Also die ehemalige Bundeskanzlerin hat schon mal gesagt, das schaffen wir und das schaffen wir noch und das werden wir noch schaffen und noch, und Deutschland wird nie fallen. Also das ist ganz klar. Also wir schaffen das und das kriegen wir hin. Gar kein Problem.
Herr Glaser.
Also ich wünsche mir in allererster Linie für meine Mitarbeitenden hier im Haus, dass wir irgendwann mal wieder sehen, wo das Ganze eigentlich hingehen soll. Also 2015, 16 hatte das einen Höhepunkt und dann gingen die Zahlen wieder zurück, sodass es handelbar war. Im Moment sehe ich in den Gesichtern meiner Mitarbeiter eben diese Zuversicht nicht, dass irgendwann die Zahlen wieder in einem solchen Umfang da sind, dass wir es handeln können. Und das führt eben auch dazu, dass da ein gewisses Verzagen da ist, weil wir bald tatsächlich nicht mehr wissen, wo wir die Menschen unterbringen können. Und wenn die regelmäßig zurückkommen, dass sie da nochmal eine Ahnung haben. Wir sind im Moment jede Woche irgendwo in unseren Gemeinden zu Infoveranstaltungen, um eben zu zeigen, hier haben wir wieder ein Haus angemietet mit 20 Plätzen. Wir machen das sehr dezentral und versuchen, größere Einrichtungen zu vermeiden. Da kommt einem inzwischen vieles entgegen an Hass, was 2015, 16 auch schon da war. Was aber inzwischen fehlt, und das macht mir große Angst, es gibt nicht mehr die dann aufstehen und eben gut zureden und sagen, wir schaffen das tatsächlich. Die gab es 15, 16, 17 noch. Die gibt es inzwischen nicht mehr. Und ich sehe diese Gefahr tatsächlich sehr groß. Und das gefährdet die Migration, unsere humanitären Grundwerte tatsächlich in Gänze. Und da hoffe ich einfach, dass wir in irgendeiner Weise mal wieder sagen können, wir bekommen das in den Griff, indem wir tatsächlich denen, die Schutz suchen und ihn auch brauchen, dringend brauchen, diesen Schutz bieten können. Aber auch strikt klar und vor allem schnell und unbürokratisch all jenen, die das eben nicht brauchen und trotzdem hier ankommen, auch sagen können, ihr müsst dann eben wieder gehen, und daran fehlt es.
Frau Vorotan, woher soll die Zuversicht kommen?
Also ich finde das fatal, wenn eine Migrationspolitik für ein Land sich nur daran orientiert, dass jetzt rechter Defätismus nicht größer werden soll. Deutschland muss größer denken. Deutschland muss migrationspolitisch in den Lead gehen. Im Moment sind die Zentralkorridore der Migration immer noch von Ostasien nach Saudi-Arabien und von Lateinamerika in die USA. Hier gibt es auch Migrationskanäle nach Europa, und die plötzlich austrocknen zu lassen, würde uns in eine fatale Situation führen bei der demografischen Situation, in der wir europaweit sind. Ich würde mir wünschen, dass eine proaktive Migrationspolitik gemacht wird, die eben Menschen ermöglicht, über sogenannte Migrationskredite, die man dann in Tunesien und woanders beantragen kann, hier ins Land zu kommen, 3 Jahre lang von dort aus finanziert zu sein und hier einen Arbeitsplatz zu suchen, also Migrationswege verbreitern, ausweiten, migrationspolitisch so denken, dass wir gleichzeitig auch Menschen hier haben, die etwas dann zurückgeben können in die Herkunftsländer und dementsprechend dort zu einer Verbesserung der Situation führen. Denn wenn sich die Situation dort nicht verbessert, wird dieser Migrationsdruck auch nicht abnehmen. Er wird sogar noch zunehmen wegen der Klimamigration. Wir müssen also einen Migrationsplan 2030 erarbeiten, und der kann nicht auf das kurzfristige Ziel orientiert sein, die rechten Parteien zu stoppen.
Da hätten wir jetzt noch mal einige Punkte zum Diskutieren, aber wir sind am Ende unserer Diskussion Migration als Chance. Danke an meine Gäste. Eben noch gehört Naika Forutan, Leiterin des Deutschen Instituts für Migration und Integrationsforschung. Außerdem dabei waren Omar Al-Khalaf, Integrationsmanager in Künzelsau, Mario Glaser, Landrat in Biberach und Serap Güler, CDU-Bundestagsabgeordnete. Ich danke Ihnen allen. Mein Name ist Ina Fröndrich. Danke fürs Zuhören und Mitdenken und tschüss.